www.sbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea, unter anderem über die Proteste in Südkorea, die auch wegen ihres friedlichen Charakters und der gegenseitigen Rücksichtnahme auffällig sind. Sie hören außerdem unsere Buchtipps und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yoon lehnt in Fernsehansprache Rücktritt ab. Chef der Regierungspartei befürwortet Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon. Opposition kritisiert Ansprache des Präsidenten. Präsident Yoon Suk-yeol hat einen Rücktritt abgelehnt. Stattdessen wolle er bis zum Ende kämpfen, erklärte er in einer am Donnerstag im Fernsehen übertragenen Ansprache und rechtfertigte dabei die Ausrufung des Kriegsrechts in der letzten Woche. Er werde sich selbst sicher einem Amtsenthebungsverfahren oder Ermittlungen gegen ihn stellen. Er habe bereits gesagt, dass er sich der rechtlichen und politischen Verantwortung im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts nicht entziehen werde, hieß es. Hätte er nur an das Festhalten am Amt gedacht, hätte er nicht gegen die Kräfte kämpfen müssen, die die verfassungsmäßige Ordnung des Landes störten. Dann hätte er umso weniger einen Grund gehabt, das Kriegsrecht auszurufen, argumentierte Yoon. Er betonte, dass eine auf der Verfassung basierende Entscheidung und ein Regierungsakt des Präsidenten keine Rebellion darstellen könnten. Die Ausübung des Rechts, das Kriegsrecht auszurufen, sei ein Regierungsakt, der nicht der gerichtlichen Überprüfung unterliege. Yoon warf der Opposition vor, wegen einer drohenden gerichtlichen Verurteilung ihres Chefs eilig ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten zu wollen. Sie wolle auf diese Weise einem Urteil entkommen und eine vorgezogene Präsidentschaftswahl zustande bringen, sagte Yoon. Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks, PPP, Han Dong-hun, hat sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol ausgesprochen. Mittlerweile bleibe als einzige Lösung, den Präsidenten mittels eines Amtsenthebungsverfahrens vom Amt zu suspendieren, sagte Han in einer Stellungnahme am Donnerstag. Er habe bestätigen können, dass Yoon nicht die Absicht habe, vorzeitig zurückzutreten. Damit habe er sein Versprechen gegenüber dem Volk gebrochen, sein Schicksal der Partei zu überlassen, erklärte Han. Der Präsident müsse mit sofortiger Wirkung von der Verantwortung für die Regierungsführung und insbesondere dem militärischen Oberbefehl entbunden werden, forderte Han. Er rief die Abgeordneten seiner Partei auf, bei der nächsten Abstimmung über einen Amtsenthebungsantrag gegen Yoon im Sitzungssaal anwesend zu sein und nach ihrer Überzeugung und ihrem Gewissen abzustimmen. Unmittelbar nach der Ansprache Yoons ordnete Han die Einberufung des Ethikkomitees der Partei an, um einen Parteiausschluss Yoons zu erörtern. Die Opposition hat Präsident Yoon Suk-yeol nach dessen heutiger Ansprache scharf kritisiert. Yoons Worte, dass er die zum Scheitern verurteilte Verhängung des Kriegsrechts geplant habe, sei ein Ausdruck extremer Wahnvorstellungen und das Eingeständnis einer illegalen Verhängung des Kriegsrechts, urteilte die Demokratische Partei DP am Donnerstag. Yoon habe im Hinblick auf ein Amtsenthebungsverfahren seine Hauptargumente vorgelesen, die er auch vor dem Verfassungsgericht vortragen würde. Damit habe er die Rechtsextremisten aufgewiegelt. Die Nationalversammlung müsse ein geordnetes Amtsenthebungsverfahren zustande bringen, forderte die Partei. DP-Chef Lee Jae-myung sagte, er denke, dass sich die regierende Partei Macht des Volks für die Amtsenthebung aussprechen werde. Er äußerte die Hoffnung, dass Yoon sein Amt jetzt aufgebe. Die regierende Partei Macht des Volks hat Kwon Song-dong zu ihrem neuen Fraktionsführer gewählt. Die Wahlkommission der Partei gab am Donnerstag bekannt, dass Kwon 72 der 106 abgegebenen Stimmen erhalten und sich somit gegen den Mitbewerber Kim Tae-ho durchgesetzt habe. Kwon, ein ehemaliger Staatsanwalt, gilt als enger Vertrauter von Präsident Yoon Suk-yeol. Das südkoreanische Parlament hat einen Gesetzentwurf zu Sonderermittlungen gegen Präsident Yoon Suk-yeol verabschiedet. Nach dem Gesetz soll die Verfassungsmäßigkeit der zwischenzeitlichen Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon untersucht werden. In einer Plenarsitzung am Donnerstag wurde der Antrag mit 195 Ja-Stimmen, 86 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen von den 283 anwesenden Abgeordneten angenommen. Zudem wurde ein weiterer Gesetzesantrag zu Ermittlungen gegen First Lady Kim Gon-hee durch einen Sonderstaatsanwalt verabschiedet. Dies ist bereits das vierte Mal, dass ein solcher Antrag von der Opposition gestellt wurde. Außerdem stimmte das Parlament auch für die von der führenden Oppositionspartei DP eingebrachten Anträge auf Amtsenthebung von Justizminister Park Song-jae und des Generalkommissars der Nationalen Polizeibehörde Cho Ji-ho. Infolgedessen wurden Minister Park und Kommissar Cho mit der offiziellen Zustellung der Beschlussfassung die offiziellen Amtsbefugnisse zunächst entzogen. Erstmals in der Geschichte des südkoreanischen Parlaments wurde damit ein Amtsenthebungsantrag gegen einen Justizminister verabschiedet. Die Polizei ist mit ihrem Versuch gescheitert, das Präsidialamt zu durchsuchen. Das Sonderermittlungsteam des Nationalen Ermittlungsbüros NOI schickte am Mittwochvormittag Ermittler zum Präsidialamt. Damit kam es erstmals nach Yoons Amtsantritt zu Ermittlungen mit Zwangsmitteln gegen das Präsidialamt. Die Ermittler wurden jedoch nicht ins Gebäude gelassen. Nach achtstündigem Warten wurde die Durchsuchung schließlich gegen 19.40 Uhr aufgegeben. Die Ermittler mussten sich mit einigen vom Präsidialamt ausgehändigten Materialien zufrieden geben. Der oberste Gerichtshof hat Cho-guk, den Vorsitzenden der Partei für den Umbau Koreas, zu 2 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht bestätigt am Donnerstag das Urteil der Vorinstanz, nachdem Cho eine 2-jährige Haftstrafe und die Zahlung von 6 Millionen Won oder 4.200 Dollar auferlegt worden waren. Der ehemalige Justizminister war wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Studium seiner Kinder und des Eingreifens als präsidialer Chefsekretär zur Behinderung einer Inspektion in einem Korruptionsfall angeklagt worden. Mit der Entscheidung des höchsten Gerichts verliert Cho sein Abgeordnetenmandat und muss den Gang ins Gefängnis antreten. Das Urteil hat auch Auswirkungen auf die für Samstag erwartete Abstimmung über einen neuen Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon Suk-yeol. Die Zahl der Parlamentssitze des Oppositionslagers sinkt vorübergehend von 192 auf 191. Für die erforderliche Zweidrittelmehrheit von 200 Stimmen wird somit noch eine weitere Stimme aus dem Regierungslager benötigt. Die USA haben betont, dass kein Akteur von dem politischen Chaos nach der versuchten Kriegsrechtsverhängung in Südkorea profitieren sollte. Das sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington, nachdem sie nach der Möglichkeit gefragt wurde, dass Nordkorea die Situation für Provokationen ausnutzen könnte. Sie verwies auf einen laufenden politischen Prozess, der sich in Südkorea abspiele. Die USA würden das Ende dieses Prozesses abwarten. Auf die Frage, ob Seoul und Washington angesichts des gegenwärtigen Chaos zusammenarbeiten, sagte die Sprecherin, dass die Kooperation und Gespräche fortgeführt würden. Der Reisezugverkehr zwischen Nordkorea und Russland wird wieder aufgenommen. Laut der russischen Nachrichtenagentur Sputnik kündigte die russische Eisenbahn am Dienstag an, dass ab dem 16. Dezember wieder ein Zug zwischen dem nordkoreanischen Bahnhof Tumangang und dem russischen Bahnhof Chasan verkehren werde. Damit werden erstmals seit fast 5 Jahren wieder Passagierzüge zwischen beiden Ländern fahren. Der Bahnverkehr zählt zu den wichtigsten Themen des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft, den Nordkorea und Russland anlässlich des Treffens zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin im Juni unterzeichnet hatten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Nachdem Präsidenten Yoon Suk-yeol am 3. Dezember das Kriegsrecht verhängt hatte, das wenige Stunden später nach einer Abstimmung im Parlament wieder aufgehoben wurde, kam es am 7. Dezember in Yeouido zu einer Demonstration, bei der Bürgerinnen und Bürger die Amtsenthebung von Präsidenten Yoon forderten. Diese Großdemonstration in Yeouido hinterließ wegen ihres friedlichen Charakters und Solidaritätsbekundungen der besonderen Art großen Eindruck. Mehr über diese sogenannte Demonstration des Bürgersinns im ersten Teil. Angesichts der steigenden Zahl von Haustieren kommt die Diskussion über die Einführung einer Steuer auf Haustiere wieder auf. Mehr dazu im zweiten Teil. Im dritten Teil berichten wir, dass ein koreanisches Restaurant in New York als erstes koreanisches Restaurant in den USA mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Damit hat die koreanische Küche in New York einen weiteren Meilenstein erreicht. Zum Abschluss hören Sie die Donnerstagsrubrik KBS Buchtipp mit Jan Dirks. Zuerst hören Sie etwas Musik. Wie wär's heute mit dem Lied Into the New World, gesungen von Sonyeondae Girls' Generation. Die Kerzenlichtdemonstration für die Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol, die in Jeju-do am Sitz der südkoreanischen Nationalversammlung stattfand, erregte nicht nur in Südkorea, sondern weltweit große Aufmerksamkeit. Gelobt wurden insbesondere ein reifer Bürgergeist und großzügige Gesten der Teilnehmer. Seit dem 7. Dezember wurde an vielen Orten landesweit protestiert, aber die Demonstration in Jeju-do steht besonders im Blickpunkt. Dort zeigt sich der durch und durch friedliche Charakter der Proteste in besonderer Weise und er ist auch Schauplatz vieler inspirierender Geschichten, die online bzw. in den sozialen Medien bekannt gemacht werden und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Am 7. und 10. Dezember versammelten sich nach Schätzungen der Polizei rund 100.000 Menschen in Jeju-do, während die Organisatoren von 1 Million Teilnehmern sprachen. Trotz des großen Andrangs und der kalten Temperaturen gab es bei der Demonstration keine Zwischenfälle. Laut Polizeiangaben gab es keinen einzigen Fall von Sachbeschädigung oder illegalem Verhalten. Besonders rührend waren anonyme Gesten der Solidarität, das heißt Menschen, die nicht vor Ort sein konnten, wollten die Demonstranten auch aus der Ferne irgendwie unterstützen. Am 10. Dezember zahlte ein etwa 50-jähriger Mann in einer Bäckerei in der Nähe des KBS-Gebäudes in Jeju-do 5 Millionen Won, ca. 3.500 US-Dollar im Voraus, um den Teilnehmern der Kerzenlichtdemonstration kostenlosen Kaffee zu spendieren. Auf der Quittung stand Codename Kim Min-ju, ein Name, der sich schnell in den sozialen Medien verbreitete und für Erstaunen und Bewunderung sorgte. Die Summe entsprach etwa 1.666 Tassen heißem Americano und der warme schwarze Kaffee konnte viele Teilnehmende ermutigen. Ähnliche Aktionen wurden auch aus anderen Restaurants und Cafés rund um das Parlamentsgebäude gemeldet. Am 7. Dezember zahlten 2 Personen anonym in einem Restaurant 1,3 Millionen Won, etwa 910 Dollar im Voraus, damit Demonstranten mit Essen versorgt werden konnten. In einem Café wurden Hunderte bis Tausende von Getränken im Voraus bezahlt. Teilnehmer genossen Kimchi-Eintopf, Kimbap, Reiskuchen und andere Snacks, die von unbekannten Unterstützern bezahlt wurden. Bei gefühlten minus 3 Grad Celsius gingen die Teilnehmer auch rücksichtsvoll miteinander um. Ein Bürger ließ Dutzende von Handwärmern in einem Café mit der Bitte zurück, sie an frierende Demonstranten zu verteilen. Ein anderer Teilnehmer brachte zusammen mit seiner Tochter Dutzende von Wasserflaschen mit, weil der Ruf nach Gerechtigkeit durstig machen kann. Solche Gesten trugen dazu bei, die Kälte zu vertreiben und den Zusammenhalt der Teilnehmer zu stärken. Eine Demonstrationsteilnehmerin sagte, sie fühle sich ermutigt, weil Bürgerinnen und Bürger, die nicht persönlich an den Demonstrationen teilnehmen können, auf diese Weise ihre Unterstützung zeigen wollen. Nach der Demonstration haben sich viele Teilnehmer freiwillig gemeldet, um die Umgebung zu säubern. Ein Student, der 50 Müllsäcke mitgebracht hatte, sagte, er sei besorgt, dass ein schmutziger Platz den Zweck der Versammlung in Frage stellen könnte. Ein anderer Teilnehmer sammelte den Müll mit bloßen Händen ein, bis ihm ein Mitbürger seine Handschuhe gab. Ein Netzbürger schrieb in sozialen Medien, dass er mit dem Taxi zum Versammlungsort gefahren sei und der Taxifahrer, der ihn vor der Nationalversammlung abgesetzt habe, 2 Minuten später die Zahlung storniert habe. Gegenseitiger Respekt zeigte sich auch vor den Toiletten. Männer ließen die Frauen auf die Männertoilette, wenn sich vor der Frauentoilette eine zu lange Warteschlange gebildet hatte. Besonders beeindruckend war das Engagement der Teilnehmer, unbedingt den friedlichen Charakter der Demonstration zu wahren. Als einige Demonstranten versuchten, die Mauer des Parlamentsgebäudes zu erklimmen, riefen andere friedlicher Protest und hielten sie davon ab. Auch bei der Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen oder Kinderwagen machten die Menschen geordnet Platz, was den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung ermöglichte. Die Kerzenlichtdemonstration ist mehr als ein politischer Protest. Sie ist ein Ausdruck des Friedens und der Solidarität. Ein Teilnehmer berichtete, dass trotz der vielen Menschen die gegenseitige Rücksichtnahme spürbar gewesen sei. Es war eine echte Demonstration mit viel Bürgersinn. Die Demonstration findet täglich um 18 Uhr vor dem Parlamentsgebäude statt. Dabei wird immer wieder eine erneute Abstimmung über die Amtsenthebung von Präsident Yoon gefordert. Sie setzt neue Maßstäbe für friedliche Proteste und zeigt, was durch gemeinsames Handeln erreicht werden kann. Da die Zahl der Heimtiere die 10-Millionen-Grenze überschritten hat, nimmt der Einfluss der Heimtierbranche auf die Gesamtwirtschaft zu. Menschen, die ein Tier oder gleich mehrere zu Hause haben, von Hunden und Katzen bis hin zu Hamstern, Kaninchen und Papageien, gibt es immer mehr. Tatsächlich nimmt die Zahl der Haustiere ständig zu. Laut dem Bericht über Haustiere in Korea 2023, der vom KB Financial Holdings Management Research Institute veröffentlicht wurde, lebten Ende 2022 in 5,52 Millionen koreanischen Haushalten Haustiere, was etwa 12,62 Millionen Menschen entspricht. In der koreanischen Gesellschaft sind Heimtiere nicht mehr nur Haustiere. Wie der Begriff Pet Family, Haustierfamilie, andeutet, sind sie zu vollwertigen Familienmitgliedern geworden und die wachsende Zahl von Haustierhaushalten und die damit einhergehende veränderte Wahrnehmung führen zu einer raschen Expansion von Dienstleistungen rund um Haustiere. Gleichzeitig steigen die sozialen Kosten der Heimtierhaltung. Dies fängt mit der Belastung der öffentlichen Dienste an, geht über die Problematik des Aussetzens von Tieren und reicht bis zu Fällen von Umweltzerstörung. Aus diesem Grund wurde die Einführung einer Heimtierhaltungssteuer gefordert. Gemeint ist ein bestimmter Steuerbetrag, der bei Heimtierhaltern erhoben und zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen verwendet wird. Im September wurde die Heimtierhaltungssteuer zum Gegenstand einer kontroversen Debatte, als bekannt wurde, dass das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten die Besteuerung von Heimtierhaltern erwägt. Mit der Heimtierhaltungssteuer werden zwei Ziele verfolgt. Zum einen sollen Mittel für den Tierschutz aufgebracht werden, zum anderen soll durch die Besteuerung das Verantwortungsbewusstsein der Haustierhalter gestärkt werden. Betrachtet man die stetig wachsende Zahl der Haustiere, die ebenfalls steigende Zahl ausgesetzter Tiere und damit verbundenen Kosten, kann dies durchaus als Argument für die Einführung einer Heimtiersteuer dienen. Obwohl die Notwendigkeit einer Heimtiersteuer auf der Hand zu liegen scheint, ist die Debatte über deren Einführung noch nicht beendet. Zu den wichtigsten Bedenken zählen die praktische Durchführbarkeit, die finanzielle Belastung für Tierhalter und die Frage, wie die Verwendung der Steuergelder transparent gemacht werden kann. Die Befürworter argumentieren, dass die sozialen Kosten der Heimtierhaltung geteilt werden können, wenn diejenigen steuerlich stärker belastet werden, die zusammen mit ihren Haustieren von staatlichen Leistungen profitieren. Am Ende würde dies auch zum Wohle der Heimtiere sein, zum Beispiel, weil mit zusätzlichen Geldern auch mehr politische Unterstützung geleistet werden könnte. Außerdem hofft man, dass Menschen hinsichtlich Adoption und Pflege von Heimtieren noch mehr Verantwortungsbewusstsein zeigen, damit langfristig das Streunerproblem besser gelöst werden kann. Die Gegner weisen jedoch darauf hin, dass nicht alle Systeme optimal funktionieren würden. Ihnen zufolge sei es eher unwahrscheinlich, dass das Problem streunender Tiere allein auf das Aussetzen durch Besitzer zurückzuführen ist. Die Einführung einer Steuer auf Heimtiere würde außerdem zusätzliche Verwaltungskosten verursachen. Es wird darüber hinaus befürchtet, dass Tierhalter schon jetzt sehr viel Geld für ihre tierischen Mitbewohner ausgeben und eine zusätzliche Steuer die finanzielle Belastung so sehr vergrößert, dass noch mehr Tiere ausgesetzt werden können. Ein weiteres Argument besagt, dass zunächst das bestehende System für das Management von Heimtieren verbessert werden sollte, damit Tierhalter verantwortungsbewusster handeln. Nach dem derzeitigen System der Heimtierregistrierung wird eine einmalige Gebühr gezahlt und viele Menschen lassen ihre Haustiere gar nicht registrieren. Die tatsächliche Registrierungsrate ist damit sehr niedrig. Es wird vorgeschlagen, dass die Registrierung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollte, um Besitzer immer wieder zur Registrierung der Haustiere zu ermutigen. Dabei soll jedes Mal eine Gebühr erhoben werden, die dann als Haustiersteuer dienen könnte. Die zentrale Frage ist daher zurzeit, ob eine Steuer auf die Haltung von Heimtieren eingeführt werden soll oder nicht, sondern wie eine Diskussion in Gang gebracht werden kann, um den notwendigen gesellschaftlichen Konsens für ihre Einführung zu erreichen. Die Diskussion über eine Steuer auf die Haltung von Heimtieren war seit 2020 immer wieder aufgeflammt. Doch jedes Mal wiederholte sich die Debatte mit denselben Argumenten und ebbte dann ab. Angesichts der wachsenden Heimtierpopulation und der damit verbundenen sozioökonomischen Probleme ist es jedoch an der Zeit, eine ernsthaftere Diskussion zu beginnen. Die koreanische Gastronomie hat in New York einen weiteren Meilenstein erreicht. Das koreanische Restaurant Jeongsik wurde im Michelin Guide in New York 2024 als erstes koreanisches Restaurant in den USA und weltweit mit 3 Sternen ausgezeichnet. Dieses historische Ereignis markiert den Höhepunkt einer langen Reise von Chefkoch Im Jeongsik. Das 2011 in New York eröffnete Restaurant war das erste koreanische Restaurant der Welt, das einen Michelin-Stern erhielt, seit 2014 ununterbrochen mit 2 Sternen ausgezeichnet wurde und nun die höchste Michelin-Auszeichnung erhalten hat. Obwohl der koreanisch-amerikanische Koch Corey Lee mit koreanischem Namen Lee Dong-min der erste Koreaner ist, der in den USA mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, fällt sein Restaurant Benu in San Francisco unter die Kategorie Asian Contemporary und wird nicht als rein koreanisches Restaurant klassifiziert. Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis ist die Aufnahme des Restaurants Chu-ok in den Restaurantführer mit einem Stern. Dieses koreanische Restaurant wurde im März dieses Jahres von Seoul nach New York verlegt und hat innerhalb von nur 9 Monaten diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten. Damit gibt es nun 11 koreanische Restaurants mit Michelin-Sternen in New York, darunter auch das von Kim Dae-yun geleitete Noksu, das unter der Kategorie Contemporary geführt wird, aber mit kreativen, koreanisch inspirierten Gerichten überzeugt. Der Erfolg der koreanischen Küche zeigt sich deutlich in der diesjährigen Liste des Guide Michelin. Die koreanische Küche ist auf dem Vormarsch und wird zunehmend als ernstzunehmende Konkurrent zur japanischen Küche gesehen, die lange Zeit die asiatische Gourmet-Szene dominierte. Darüber hinaus wurden 6 koreanische Restaurants in die Bib Gourmand-Liste für qualitativ hochwertige, aber erschwingliche Restaurants aufgenommen, was die Vielseitigkeit und Attraktivität der koreanischen Küche beweist. Dennoch bleibt die japanische Küche ein starker Konkurrent. Einschließlich der Sushi-Restaurants sind insgesamt 19 japanische Restaurants im Michelin-Führer vertreten und 4 Restaurants wurden neu in die Sterneliste aufgenommen. Demgegenüber stehen 2 neue koreanische Sterne-Restaurants, was die anhaltende Stärke der japanischen Küche unterstreicht. Auch der französischen Küche kommt weiterhin ein hoher Stellenwert zu. Obwohl nur 7 französische Restaurants einschließlich der modernen Landesküche auf der Liste stehen, bildet die französische Kochkunst nach wie vor das Fundament der meisten Gourmet-Restaurants. Viele Spitzenköche auf der ganzen Welt wurden in der französischen Küche ausgebildet, was ihre anhaltende Bedeutung in der Gastronomie unterstreicht. Interessant ist auch die wachsende Bedeutung der skandinavischen Küche. Zwar gibt es in New York nur 2 skandinavische Restaurants, doch beide bekamen 2 Sterne und setzen damit weiterhin hohe Maßstäbe. Auch ein neues mexikanisches und ein chinesisches Restaurant haben jeweils einen Stern erhalten, was die Vielfalt und Dynamik der globalen Gastronomie-Szene in New York unterstreicht.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Heute der Roman Nana im Morgengrauen von Park Hyung-soo, der 2010 im Original und 2018 auf Deutsch erschien. Das Original wurde 2010 mit dem Taesan Literaturpreis ausgezeichnet und die deutsche Übersetzung von Yoon Sun-young und Philipp Haas 2019 noch einmal mit dem gleichen Preis in der Kategorie Übersetzung. Die Geschichte spielt in Bangkok, im Bezirk Nana, wo sich das Rotlichtviertel befindet. Der schüchterne Leo, 26 Jahre alt, ist nach dem Studium in Korea nun auf Reisen, macht Station in Bangkok, will eigentlich weiter nach Afrika, trifft dann aber eine Prostituierte namens Ploy, verliebt sich in sie, bleibt in Bangkok hängen und zieht zu Ploy in ein schäbiges Zimmer, das sie sich mit drei anderen Prostituierten teilt. Leo, der Überzeugung ist, Ploy bereits in einem früheren Leben begegnet zu sein, finanziert den Frauen Whisky, Brathähnchen und Drogen. Aber er berührt Ploy kein einziges Mal. Er will nur in ihrer Nähe sein und nimmt hin, dass sie ihn meist ignoriert, wie er für fast alle im Raum im Grunde eine Art lebender Geldautomat ist. Nach 6 Monaten schließlich kauft er mit seinem letzten Geld ein Flugticket zurück nach Korea. 3 Jahre bleibt er in Korea, wo er in einer Firma arbeitet. Aber er bekommt Ploy nicht aus dem Kopf und als er einen Verkehrsunfall nur knapp überlebt, beschließt er, nochmals zu ihr nach Bangkok zu reisen. Dort verbummelt er seine Zeit, trinkt mit den Frauen, unterhält sich mit den Leuten auf der Straße. Heimisch jedoch wird er nicht in dieser Umgebung. Weiterhin bleibt er ein Fremder. Deshalb reist er erneut ab, um Jahre später zu Ploys Beerdigung wiederzukommen. Diesmal belässt er es beim kurzen Besuch, zu schmerzhaft wäre es, länger zu bleiben. Doch auch dieses Mal kommt er nicht endgültig von hier los. Nachdem seine Ehe in Korea gescheitert ist, fährt er mit 40 Jahren ein 4. Mal nach Bangkok und merkt, dass er die Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen kann. Die ganze Geschichte mit ihren schicksalhaft anmutenden Wiederholungen und ihren Beschreibungen eines flüchtig dahinrauschenden Lebens, das geprägt ist von Hoffnungslosigkeit, Armut, Gewalt und Drogen, klingt zunächst einmal reichlich trostlos. Doch sie ist durchzogen von einem dunklen Humor, von skurrilen Gestalten und von ungewöhnlichen Bildern und grotesken Szenen, die Elemente des magischen Realismus in sich tragen. Unten im Haus wohnt beispielsweise ein Deutscher namens Uwe, der so dick ist, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Also sitzt er am Tisch, trinkt Whisky-Cola, stinkt wie ein, Zitat, verwesender Elefantenkadaver und betätigt sich als eine Art Orakel. Ein Drogendealer fällt nach einem Überfall ins Wachkoma. Seine Kinder stecken ihn in einen Blumentopf, wie eine menschliche Pflanze, die Photosynthese betreibt, Freitag aber ihren Topf verlässt und durch die Gassen des Viertels streunt. So gleicht das chaotische Rotlichtviertel im Bezirk Nana, ein dorfartiges, sich ständig veränderndes Gebilde inmitten der Großstadt, in gewisser Weise einem riesigen Organismus. Und im Grunde ist es das Viertel selbst, das in diesem Roman die Hauptrolle spielt. Park Hyung-soo, Nana im Morgengrauen. Übersetzt aus dem Koreanischen von Son Young-yun und Philipp Haas. Erschienen im Septime Verlag. Das Buch hat 504 Seiten und kostet 26 Euro. Das war der KBS Buchtipp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Mit dem Lied Fighting, gesungen von Pu Seok Sun, BSS von Seventeen, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche. Jumping, in your hand, more do that tension of pumping. Hey, man, you're made of bullshit. Jumping, jumping, in your hand, more do that tension of pumping. Oh, you hear me? You're made of bullshit. Okay. Morning coffee and a decaffeine. 일찍 일어나는 기분 뭐 같지? 철없이 부재중 전화 재끼고 James. Whip my legs in this. 부분 등 발 다리 전부 다 팬이. Oh, I feel like I'm 17. 이런도 못해만 되는 불행과 같이 살기에는 내 시간이 너무 아깝지, man. Y'all gon' deserve it. Unfortunate is unnecessary. 아시피 인생은 원래 그 시 같아. 그러니 조금만 힘을 내. 굶겨진 인생을 연주하는 우린 비운의 baby. 차분히 다 막장을 연주해. We got plenty more pages left to play. 올라갔다 내려가는 주식같이. 알다가도 모르겠는 인생 못 갈지. 항상 부시고 물 안 먹고 마시길. 자 여기서 비타민 A, B, C. 행복되는 하루에.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Auch heute wollen wir uns den folgenden Ausschnitt aus dem Familiendrama All About My Mom zusammen anschauen.
지금 나한테 둘이 각각 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 와, 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고?
미안합니다.
아이고, 전생연분 나셨네.
서현 hat gerade von Hyungju den Laufpass bekommen. Sie war froh, dass sie bei einem Blind Date endlich einen netten Mann kennengelernt hat, doch ihr Traum von einer Beziehung ist schon gleich wieder geplatzt. Hyungju ist in seine Sekretärin Haeju verliebt und Haeju in ihn. Das kündigen ihr die beiden gleichzeitig an, sodass sie beleidigt ist. Sie kann sich die sarkastische Bemerkung nicht verkneifen, was für ein perfektes Paar die beiden doch abgeben. 천생연분 나셨네. Ich wiederhole. 천생연분 나셨네. Auf Deutsch, sie sind ja füreinander geschaffen. Hier noch einmal der O-Ton.
전생연분 나셨네. 전생연분 나셨네. 전생연분 나셨네.
Heute wollen wir uns aus dem folgenden Satz den Ausdruck 염장 지르다 kurz vornehmen.
이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고? 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고? 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고?
이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고? Wollen Sie mir Salz in die Wunde streuen oder was? Aus diesem Satz können Sie den umgangssprachlichen Ausdruck 염장 지르다 heraushören, der verwendet wird, wenn jemand Sie in einer ärgerlichen Situation durch eine Äußerung oder ein Verhalten noch weiter triezt. Diese Formulierung wird zwar im Alltag oft verwendet, aber ihre Herkunft ist nicht ganz klar. Eine der verbreitetsten Erklärungen besagt, dass 염장 das Nomen für Herz und innere Organe ist und das Verb 지르다 für Stechen steht. Der Ausdruck bedeutet demnach wortwörtlich ins Herz und innere Organe stechen. Ihnen wird also durch eine Bemerkung oder eine Handlung von jemandem Schmerz zugefügt. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck auf Deutsch mit jemandem Salz in die Wunde streuen übersetzen, aber je nach Kontext wäre auch Öl ins Feuer gießen passend. Hören Sie abschließend noch einmal in die ganze Szene rein.
지금 나한테 둘이 각각 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 아, 와, 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고?
미안합니다.
아이고, 전생연분 나셨네.
In der nächsten Folge wiederholen wir noch einmal die ganze Szene. Bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode geht es unter anderem um Lieder über die harten Wintermonate und die Pansori-Meisterin Itsuni. Am Mikrofon ist heute Kang Yonga. Bleiben Sie dran. In früheren Zeiten war der Winter für arme Menschen noch härter als heute. Die Hitze des Sommers war schwer zu ertragen, aber nicht lebensgefährlich. Und auch wenn man nicht genug zu essen hatte, konnte man im Sommer zumindest auf Feldern und in Wäldern essbare Pflanzen und Früchte sammeln. Doch im Winter konnte man erfrieren und auch Nahrung war sehr knapp. Im Pansori Hungboga wirft der geizige Nulbo die Familie seines Bruders Hungbo mitten im kältesten Winter aus dem Haus. Hungbo hat es sich bislang bei seinem Bruder gut gehen lassen und nichts gelernt. Er versucht daher zunächst, seine Familie durchzubringen, indem er sich anstelle anderer auspeitschen lässt. Doch selbst daran scheitert er. Dann versucht er, etwas Reis von seinem Bruder zu erbetteln, aber der schlägt ihn zusammen und schmeißt ihn wieder raus. Es muss furchtbar für Hungbo gewesen sein, wie seine Kinder hungrig in der Kälte froren. Die Bauern früher glaubten, dass heiße Sommer und kalte Winter die Ernte im Herbst besonders gut ausfallen ließen. Die Hoffnung darauf ließ sie die kalten Wintertage durchstehen. Doch der Klimawandel scheint gerade dazu zu führen, dass die Sommermonate in Korea zu lang und zu heiß sind und die Winter zu kalt. Hoffen wir also, dass wir alle gut durch den anstehenden Winter kommen. Hören Sie nun die Kajakenspielerin Park Suna mit Nuni Nerinda. Zu Deutsch, es schneit. Thank you. Diese Woche möchten wir Ihnen die Meistersängerin Lee Chun-hee vorstellen, eine offiziell anerkannte Praktizierende der Gyeonggi-Volkslieder. Lee wurde 1947 in Seoul geboren, als Tochter einer ganz normalen Familie. Schon als kleines Mädchen mochte sie Musik im Radio ganz besonders. Sie summte bei Volksliedern wie Changbu Tarang mit, ohne zu wissen, worum es in den Liedern ging. Ihre Eltern fürchteten, sie würde als Kiseng enden. Diese Unterhaltungskünstlerinnen hatten einen zweifelhaften Ruf und daher verbaten die Eltern Lee Chun-hee das Singen. Doch schließlich wurde sie krank und nichts schien zu helfen. Ein Arzt sagte ihren Eltern daraufhin, dass sie doch erlauben sollten, zu tun, was sie wollte, und endlich durfte Lee Chun-hee singen. Sie begann an einer privaten Akademie des Volksliedsängers Lee Chang-bae zu lernen. Er lobte sie für ihr Talent, aber ihre Gesangskünste schienen bald zu stagnieren. Daraufhin erzählte Lee Chang-bae der großen Meisterin der Gyeonggi-Volkslieder An Bi-ji von diesem Mädchen mit viel Potenzial. An Bi-ji brachte Lee Chun-hee alles bei, was sie wusste, auch wie man sich kleiden sollte oder wo man auf der Bühne am besten stand. Lee Chun-hee saugte alles auf. Sie schwor sich, wenn sie es auch diesmal nicht schaffte, würde sie mit dem Singen aufhören. Lee Chun-hee litt unter starkem Lampenfieber, aber sie war überzeugt, dass sie es durch viel Üben überwinden konnte. Sie übte jeden Tag 7 bis 8 Stunden und 1985 zahlte sich all ihre harte Arbeit schließlich aus. Ihre Mentorin An Bi-ji, die sich bis dahin mit Lob zurückgehalten hatte, sagte ihr, dass sie nun so weit sei. Von dem Tag an wurde Lee Chun-hee Meistersängerin genannt. 1997 folgte sie in die Fußstapfen ihrer Mentorin und wurde als Praktizierende der Gyeonggi-Volkslieder anerkannt. Viele Gyeonggi-Volkslieder sind leicht und fröhlich, aber Lee Chun-hees dunkle und tiefe Stimme passt besser zu den ernsteren und traurigen Liedern, wie zum Beispiel dem Gin Arirang oder dem Ibeolga, zu Deutsch Trennungslied. Hören wir daher nun Lee Chun-hee mit Ibeolga. In der deutschen Kindergeschichte Der Rattenfänger von Hameln lockt ein Mann aus Rache in einer undankbaren Stadt alle Kinder mit seinem Pfeifenspiel an und bringt sie aus der Stadt fort. Im Koreanischen lautet der Titel dieser Geschichte Der Mann, der auf der Pidi blies. Die Pidi ist ein traditionelles Blasinstrument aus einem fingerdicken Bambusrohr und einem Doppelblatt, das Zor genannt wird. Der Klang ist meist laut und voll, aber man kann mit der Pidi auch trillern. Damit ist sie für fast alle traditionelle Musikrichtungen geeignet, von der höfischen bis zur schamanischen Musik. Auch Kinderinstrumente aus Weidenblättern oder Gerstenhalmen werden in Korea Pidi genannt. Es gibt drei traditionelle Pidi. Die Hangpidi wird am häufigsten gespielt, die Seppidi ist etwas kleiner, dünner und leiser und die Tangpidi ist größer und wird vor allem in Musikstücken aus dem alten China gespielt. Instrumente wie die Pidi gibt es weltweit. Heute wollen wir zum Abschluss nun noch ein Stück der Pidi-Spielerin Jin Yun-young hören mit dem Titel Kashga, die Menschen der Seidenstraße. Sie schrieb dieses Stück, nachdem sie auf der Suche nach den Ursprüngen der koreanischen Pidi über die Seidenstraße gereist war. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kang Jong-ha.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.com. www.co.kr/german. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.org.